NDR Info. Forum am Sonntag.
Die Uni Osnabrück verbindet oftmals traditionelles Wissen auch mit dem heutigen Alltag der Studierenden sozusagen. Und der heutige Alltag ist oftmals vielfältig. Und es war für mich nicht ganz neu, aber es war schon was Besonderes zu sehen, wie groß die Vielfältigkeit auch im Islam ist. Und so unterschiedliche Herangehensweisen und Interpretationen auch.
Was wir gehäuft erleben, ist, dass viele erstmal sowas wie einen gewissen Kulturschock erleben. Weil sie bisher ihren Glauben und ihre Religion in einer Moscheegemeinde, in der Familie kennengelernt haben. Und das ist eine bestimmte Weise, den Glauben zu leben. Und dann erleben sie einen Ort, Universität, an dem kritisch über Glaube und über das vermeintlich so Selbstverständliche reflektiert wird und vieles in Frage gestellt wird. Und die dann zunehmend also genießen, dass es eben keine Denkverbote gibt, dass es keine Schere im Kopf gibt, sondern dass alles fraglich ist.
Islam bedeutet in Deutschland Glatteis. Islam bedeutet, egal was Sie sagen, irgendjemand fühlt sich immer gestört. Sie haben im Grunde genommen eine Anwaltsfunktion, eine Brückenfunktion. Sie sitzen auf der Anklagebank zum Teil. Zum Teil müssen Sie selbst anklagen. Also es ist wirklich eine Aufgabe, in der man erstmal hineinwachsen muss.
Weltoffen und aufgeklärt? Islamische Theologie in Deutschland. Eine Sendung von Ita Niehaus.
Es geht um einen Hadith aus der Sammlung von
Tag der offenen Tür im Institut für Islamische Theologie in Osnabrück. Martin Mahmoud Kellner gibt eine kurze Einführung in die Hadith-Wissenschaft, also in die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Überlieferungen des Propheten Mohammed.
Und ich glaube, dass gerade jetzt, was so Dinge betrifft wie eben Salafismus, Extremismus und so weiter, dass hier einfach auch theologische Grundlagenarbeit notwendig ist. Und die
Hadith-Wissenschaft. Das Osnabrücker Institut ist eines der 5 vom Bundesbildungsministerium geförderten Zentren für islamische Theologie. Mit 7 Professuren und mehr als 370 Studierenden gehört es zu den größten bundesweit. Eine erste Evaluierung verlief positiv. Die Förderung wurde, wie bei den anderen Zentren auch, um weitere 5 Jahre verlängert. Der 40 Jahre alte Religionssoziologe Rauf Ceylan hat das Osnabrücker Institut mit aufgebaut. Wir stehen für einen Islam der Mitte, sagt der stellvertretende Institutsleiter.
Eine Theologie zu formulieren, die sozusagen kompatibel ist mit europäischen Werten einerseits, aber andererseits auch der islamischen Wissenschaftstradition entspricht. Das ist das Ziel. Das ist im Grunde auch eine Art Suche. Das heißt, wie können wir hier langfristig ein theologisches Profil entwickeln, das für die europäischen Muslime charakteristisch ist. Das ist ein Prozess und das braucht Zeit.
Ob in Osnabrück, Münster, Nürnberg, Erlangen, Tübingen oder Frankfurt-Gießen, alle Zentren sind dabei, ihr wissenschaftliches Profil zu schärfen. Noch sind nicht alle Lehrstühle besetzt. Es ist nach wie vor nicht einfach, genügend qualifizierte deutschsprachige islamische Theologen zu finden. Denn die ersten Studierenden machen gerade erst ihren Master. Beim Aufbau der islamischen Theologie rücken nun mehr und mehr inhaltliche Fragen in den Vordergrund. Wie müssen die Studiengänge weiterentwickelt werden? Und was macht eine fundierte islamische Religionspädagogik aus? Auch die Forschung gewinnt an Bedeutung.
Was gibt es eigentlich so in der islamischen Tradition? Gibt es da gute Ansätze, auf die man anknüpfen kann? Populärwissenschaftlich, ja, haben wir so ein bisschen Fortschritte erzielt, zu sagen, schau mal, es gibt auch das andere Gesicht des Islam. Nur wenn wir das nicht wissenschaftlich füllen können in den nächsten Jahren, dann sehe ich auch eine Gefahr. Wenn wir nicht in der Lage sind, eine vernünftige Theologie aufzubauen, wo irgendwann sozusagen man sagen kann, auch im Ausland, also in Deutschland, kann man Theologie studieren.
Rund 2000 Muslime haben sich inzwischen an den 5 Zentren für islamische Theologie eingeschrieben. Tendenz steigend, denn die Nachfrage ist groß nach qualifizierten Religionslehrern, Theologen oder Sozialarbeitern. In der Cafeteria auf dem Campus Bockenheim der Goethe-Universität Frankfurt. Zeynep Akyüz, eine junge Frau mit offenem, freundlichem Blick, Kopftuch und langem Mantel, ist auf dem Weg zum Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam. Seit kurzem werden auch hier Lehrer für den islamischen Religionsunterricht ausgebildet.
Wir haben hier eigentlich mal sehr familiär gelebt. Liegt auch daran, dass wir ein relativ kleiner Studiengang sind. Und man kennt hier dann größtenteils alle, wenn man viel Zeit an der Uni verbringt.
Auch in Frankfurt ist die Mehrheit der rund 440 Studierenden weiblich. Zeynep Akyüz hat ihren Bachelor in islamischer Theologie bereits in der Tasche. Nun studiert die 24 Jahre alte Muslimin mit türkischen Wurzeln auf Lehramt.
Ich glaube, zu Beginn waren wir so um die 150 Studenten, aber von denen haben dann auch viele abgebrochen, unter anderem, weil die sich halt gedacht haben, okay, das ist so ein bisschen wie in der Moschee der Unterricht, dass man halt hier wirklich dann zu einem religiöseren Menschen ausgebildet wird. Ich bin aber zum Studium mit null Erwartungen gekommen, also ich wollte einfach nur schauen, wie geht die Universität mit der Religion um.
Wenn alles läuft wie geplant, fängt Zeynep Akgüs in 2 Jahren mit ihrem Referendariat an und gibt islamischen Religionsunterricht. Sie möchte nicht nur Wissen über ihre Religion vermitteln, sondern auch eine Ansprechpartnerin für Kinder und Jugendliche sein. Denn in den Moscheegemeinden stoßen die muslimischen Geistlichen, vor allem im Koranunterricht, oft an ihre Grenzen.
Es ist schwer für die Leute, die aus der Türkei kommen beispielsweise, zu verstehen, was erleben die Kinder hier in Deutschland und mit was sind die im Alltag konfrontiert. Also uns fragt hier niemand, was sind die 5 Säulen vom Islam, sondern uns fragt man hier als kleine Kinder, wieso trinkt ihr keinen Alkohol, wieso isst ihr kein Schweinefleisch, warum trägt deine Mama ein Kopftuch und solche Sachen.
Wie in vielen anderen Bundesländern war es auch in Hessen lange nicht möglich, mit Kopftuch in der Schule Mathe und Deutsch zu unterrichten. Bis das Bundesverfassungsgericht vor mehr als 2 Jahren das sogenannte Kopftuchurteil kippte. Seitdem ist die Anzahl der Lehramtsstudentinnen gestiegen. Dennoch sind Lehrerinnen mit Kopftuch nicht an allen Schulen willkommen. Und sei es auch nur für ein Praktikum.
Und da merkt man schon, okay, wenn man dann schon unter den Schulen unterscheiden muss, wer wird mich annehmen, wer nicht, dass da schon eine Herausforderung auf uns zukommt. Aber ich bin zuversichtlich, dass sich auch in dem Bereich eben ins Positive was verändern wird und dann auch die Akzeptanz für Leute, die ein Kopftuch tragen, halt steigen wird, weil man dann eben anerkennt, okay, es geht jetzt gerade nicht um dem, was die Frau auf dem Kopf hat, sondern innen im Kopf drin ist.
Die Vielfalt des Islam zu erkennen, sich dabei kritisch mit dem Glauben und der islamischen Tradition auseinanderzusetzen, also die islamische Theologie letztendlich als Wissenschaft zu begreifen, für viele Studierende ist das eine große Herausforderung. Diese Erfahrung macht der muslimische Religionspädagoge Harry Harun-Behr immer wieder in seinen Seminaren. Er bildet die angehenden Religionslehrer an der Universität Frankfurt aus.
Sie sehen sich abgeschnitten vom Islam als spirituelle Ressource. Zum Zweiten stellen meine Studenten generell die Vertrauensfrage an die Religion. Sie haben die Sorge, von ihrer eigenen Zukunft abgeschnitten zu sein, vor allen Dingen, wenn sie sich im Medienspiegel, etwa in den öffentlichen Globaldiskursen, in die Ecke der nachhilfebedürftigen, radikalisierungsanfälligen, irgendwie beschädigten Menschen sehen, die einer Religion angehören, die mit der Zukunft unseres Landes überhaupt nicht vereinbar ist.
Manchmal wird der Hörsaal zum Diskussionsforum. In der offenen Atmosphäre können all die Fragen gestellt werden, über die man sonst nur schwer sprechen kann.
Nach der Bedeutung von Leid. Die Frage nach dem Theodizee. Wie viel Türke muss ich eigentlich sein, um Muslim sein zu können? Da kommen Fragen nach Lebensstilentscheidungen, etwa Freundschaft, Liebe, Sexualität. Also es geht um ein ganz breit gefächertes Spektrum, das deutlich zeigt, dass wir hier von Zielgruppen sprechen, die integriert sind, die aber nach Wegen suchen, sich konkret an der Gesellschaft zu beteiligen und einzubringen.
Was junge Muslime vom Studium der islamischen Theologie erwarten und was für sie die größten Hürden sind, darüber liegen bisher kaum wissenschaftliche Erkenntnisse vor. Der Soziologe und Religionswissenschaftler Konstantin Wagner untersucht seit einem halben Jahr den Islam im Hörsaal. Seine ersten Ergebnisse machen vor allem eines deutlich. Die Islamdebatte der Mehrheitsgesellschaft stärkt den Wunsch der Studierenden, dazu beizutragen, das Islambild positiv zu verändern.
Was ganz viele Studierende berichten, ist eben, dass sie in der Schule schon quasi als Islamexperten adressiert wurden, häufig ein Stück weit auch überfordert waren, als Jugendliche, zum Teil als Kinder, über den Islam als Religion Auskunft zu geben. Und dass das eigentlich den Wunsch hat entstehen lassen, noch mehr über die eigene Religion zu wissen, um besser erklären zu können, möglicherweise auch, um sich besser verteidigen zu können.
Viele Studierende wünschen sich, so Wagner, gerade von muslimischen Dozenten eine Bestätigung, dass der Islam in Wirklichkeit ganz anders sei. Doch so einfach ist das nicht mit der Wissenschaft.
Manche Dozierende wollen vielleicht sogar in didaktischer Hinsicht verunsichern. Das kann dazu führen, dass das für Studierende als sehr herausfordernd erlebt wird, wenn sie an die Universität kommen, dann es wiederum jemand gibt, der sie auf problematische Stellen hinweist.
Auf die Gewaltfrage im Islam etwa oder auf Geschlechtergerechtigkeit. Themen, über die bisher mehr an den Universitäten oder in den Medien als in den Moscheegemeinden diskutiert wird. Nichtmuslime sind manchmal aus ganz anderen Gründen verunsichert, wenn sie ein Seminar in einem der Zentren für islamische Theologie besuchen. Es kommt immer wieder vor, dass Männer und Frauen getrennt voneinander sitzen. Hari Harunbeer hat gelernt, damit umzugehen.
Da sehe ich dann auch hinten rechts die Kopftuchfraktion. Die sind auch unter anderem in Fachschaften organisiert oder kennen sich aus den Moscheen. Im Verlauf des Seminars durchmischt sich das etwa dadurch, weil ich zum Beispiel Seminare an gemischte Gruppen vergebe. Ich sage, wir machen 3 Termine zu Gender im Islam. Ich will 3 Seminargruppen mit jeweils 4 Teilnehmern, davon sind 2 Jungs und 2 Mädels. Auf diese Art und Weise nehme ich schon Einfluss darauf, dass ein Diskurs stattfindet, der auch in diesem Falle zum Thema passt.
Was Bär viel mehr beunruhigt, in seinen Seminaren sind junge Muslime, die kein Interesse an der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Islam haben. Im Gegenteil.
Das sind Studierende, die, ich überspitze das jetzt mal, sagen, wozu brauche ich eine Literaturliste zum Seminar? Im Koran steht doch schon alles drin. Die entziehen sich dem kritischen Diskurs. Sie sind nicht in der Lage, in einer Hausarbeit argumentativ andere alternative Positionen einzunehmen. Ich habe Studenten, die mir ganz klar sagen, für sie ist die Demokratie nur ein Vehikel, um sozusagen wieder zurückzukommen in die Zeit der glorreichen islamischen Zeit des Kalifats. Sie meinen damit nicht den IS. Das ist eine geistige Strömung, gegen die wir ganz hart anrudern müssen momentan, mit allen Mitteln, die uns der Rechtsstaat zur Verfügung stellt.
Die deutsche salafistische Szene wächst rasant. Und das spiegelt sich sogar im Hörsaal wider. Auch Mohannad Khorshid, der Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Universität Münster, möchte die Deutungshoheit über den Islam nicht den Extremisten überlassen.
Die Konflikte, die wir gerade erleben, die sind sehr beunruhigend, weil sie sehr stark polarisieren. Wir Muslime, die in einer Opferrolle auf der einen Seite und der Westen oder die Europäer, die uns unterdrücken auf der anderen Seite. Und diese Rhetorik spaltet unsere Gesellschaft. Umso wichtiger ist es, die jungen Menschen aufzuklären über ihren Glauben, damit sie ein Bewusstsein haben, nein, ich lasse mich nicht politisch instrumentalisieren, egal wer auf dieser Erde nach Macht strebt.
Die meisten Studierenden möchten später Lehrer werden. Die Chancen, eine Stelle zu bekommen, sind gut. Lehrer für islamischen Religionsunterricht werden händeringend gesucht. Die Berufsaussichten für islamische Theologen und Imame sind dagegen noch ungewiss.
Ich sehe nicht, dass die Moscheegemeinden jetzt die großen Kapazitäten haben, auch dass sie jetzt die Leute bei sich einstellen, die werden nur ehrenamtlich arbeiten.
In der Jugend- und Sozialarbeit entstehen neue Berufsfelder und auch in der Seelsorge. Die Zentren für islamische Theologie in Osnabrück und Frankfurt sind gerade dabei, den neuen Studienschwerpunkt soziale Arbeit aufzubauen. Es wird jedoch noch eine Weile dauern, bis es genügend Imame made in Germany gibt. Die meisten der rund 2000 muslimischen Geistlichen sind türkische Beamte und werden vom türkischen Staat bezahlt. Sie arbeiten nicht nur in den Moscheen der DİTİB, sie werden unter anderem auch in den Gemeinden der islamischen Gemeinschaft Melegürriş eingesetzt, die lange vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Das stößt zunehmend auf Kritik angesichts der aktuellen Entwicklung in der Türkei, stellt auch Martina Blasbeck-Kunke fest, katholische Theologin und Beauftragte der Universität Osnabrück für das Islaminstitut.
Man wird sicher jetzt überlegen müssen, und das wird auch passieren, Modelle der Unabhängigkeit von politischen Verhältnissen im Ausland zu entwickeln. Und solange nicht geklärt ist, wie denn die Imame und die Seelsorgerinnen in Moscheegemeinden bezahlt werden, wenn sie nicht weiterhin aus der Türkei finanziert werden. So lange wird das ein Problem bleiben.
Ein weiterer Grund: Die Zentren bilden zwar muslimische Theologen aus, es fehlt aber noch eine praktische theologische Ausbildung, wie sie etwa am Priesterseminar stattfindet. Hinzu kommen ganz profane Probleme.
Weil ganz viele Gemeinden sich gar keinen Imam leisten können, die haben das Geld gar nicht. Es gibt ja keine Kirchensteuer.
Imam ist übrigens kein Traumjob für die Studenten der islamischen Theologie. Nur die wenigsten möchten als muslimische Geistliche in einer Moscheegemeinde arbeiten. Nicht nur, weil sie oft mit dem, was sie dort verdienen würden, keine Familie ernähren könnten. Auch der 26 Jahre alte Hüseyin Arabi aus Osnabrück möchte lieber Deutsch und Islam in der Grundschule unterrichten.
Weil ich schon immer Lehrer werden wollte, ich wollte mit Jugendlichen, mit Kindern zu tun haben, mit ihnen reden, über ihre Lebensentwürfe sprechen, über ihre Vorstellungen über Gott, über Leben diskutieren. Das hat mich schon immer mehr interessiert, als jetzt jeden Freitag 300 Menschen anzusprechen. Das ist nicht mein Ding.
Was also tun, damit möglichst bald mehr deutsche muslimische Geistliche in den Moscheegemeinden arbeiten? Mohannad Khorshid schlägt eine Übergangslösung vor. Islamlehrer als Teilzeit-Imame. Hussein Arabi hält davon nicht viel.
Ich gehe gerne in die Moschee und mache auch Sachen und auch ehrenamtlich, aber um da wirklich Imam zu spielen, da bin ich nicht genügend ausgebildet. So fühle ich mich. Zum Beispiel als Lehrkräfte, da haben wir jetzt nur 2 Semester Arabisch. Und allein die Koranrezitation, das alles kommt im Lehrerberuf viel zu kurz, als wenn ich jetzt Imam sein sollte.
Auch Yilmaz Kilic, der Vorsitzende des DİTİB-Landesverbandes Niedersachsen-Bremen, sieht die Teilzeit-Imame eher kritisch.
Man sollte jetzt den Beruf nicht abwerten. Wir brauchen voll ausgebildete, erfahrene Theologinnen und Theologen. Wir brauchen erstmal Vollzeitkräfte als Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen. Wenn wir flächendeckend hier islamischen Religionsunterricht anbieten wollen, da sind wir auch meilenweit entfernt. Also ich glaube nicht, dass das so einfach ist, Halbzeit da, Halbzeit hier. Es wird in großen Moscheen vielleicht funktionieren, wo der hauptamtliche Imam da ist, kleiner Gemeinde, glaube ich es nicht.
Vielfalt bereichert. Also es bringt nichts, wenn wir das hier bei Podiumsdiskussionen immer wieder sagen. Nur wir müssen wahrnehmen, in der Bevölkerung gibt es Ängste. Und da können wir als Politiker nicht einfach sagen, wenn die Leute auf uns...
Eine Diskussionsveranstaltung am Institut für Islamische Theologie in Osnabrück. Um die Bedeutung des interreligiösen Dialogs geht es. Ein zentrales Thema kommt jedoch nur kurz zur Sprache. Der Einfluss der Türkei auf den türkisch-muslimischen Verband DİTİB und die Folgen, nicht nur für den interreligiösen Dialog.
Die politische Situation in der Türkei merken wir immer wieder auch im Rückgriff auf, oh Vorsicht, wen ihr einladet, passt gut auf, dass ihr keine Fehler macht. Wer ist denn Mitglied im konfessorischen Beirat und ähnliche Themen?
Martina Blasbeck-Hunke ist eine der wenigen, die so deutliche Worte findet. Dabei hat die Debatte um den Islamverband auch die Hochschulen längst erreicht. Nur wenige jedoch möchten sich dazu öffentlich äußern. Die Zusammenarbeit mit der DİTİB läuft auch am Osnabrücker Institut weiter. Vertreter des Verbandes sitzen nach wie vor in einem Beirat und können so Lehre- und Personalentscheidungen mit beeinflussen. Auch wenn es um den Islamunterricht an staatlichen Schulen geht, ist der Verband ein wichtiger Partner. Das Osnabrücker Institut hat von Anfang an besonders eng mit den muslimischen Landesverbänden DİTİB und Şura kooperiert. Es gibt immer wieder Stimmen, die genau das kritisieren. Die Glaubwürdigkeit von Lehre und Forschung stehe auf dem Spiel, heißt es unter anderem. Dennoch, Rauf Ceylan und Martina Blasbeck-Hunke bedauern ihre Entscheidung auch im Nachhinein nicht.
Wir können nicht die ganzen Probleme der Strukturen, also der türkischen Verbände mit der Politik, das ist nicht das, was wir in Angriff nehmen können, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir unseren wissenschaftlichen, universitären Auftrag erfüllen, Religionslehrerinnen und Lehrer auszubilden. Und da haben wir bisher gar keinen Grund, uns über DİTİB Niedersachsen zu beklagen.
4 Professuren müssen in Osnabrück neu besetzt werden. Die Verfahren ziehen sich hin, wohl bis ins nächste Frühjahr. Die Ergebnisse einer Evaluierung des Instituts müssen erst noch abgewartet werden, so ein Vertreter des niedersächsischen Wissenschaftsministeriums. Es wirkt wie ein Spiel auf Zeit. Gleichzeitig wird auch in Niedersachsen die Forderung immer lauter, sich von der Türkei zu lösen. Der DİTİB-Landesvorsitzende Yilmaz Kilic kann das nicht so ganz nachvollziehen.
Dass wir immer den Vorwurf haben, wir werden von fern gelenkt, wir müssen dies und jenes tun. Ich habe es zigmal gesagt, ich kriege ja keine Anweisung als Landesvorsitzender aus der Türkei, dass einige versuchen, hier Einfluss zu nehmen. Das ist unsere Aufgabe als Landesverband zu sagen, wir sind unabhängig und darauf müssen wir aufpassen und das tun wir.
Die Zusammenarbeit mit dem Islamverband war an einigen Standorten, zum Beispiel in Münster, immer schon konfliktreich. Gerade wenn es um die Freiheit der Wissenschaft geht. Dürfen etwa Verbandsvertreter in der Lehre tätig sein? Am Institut für Islamische Theologie in Osnabrück wurde der Lehrauftrag eines DİTİB-Funktionärs und Islamwissenschaftlers nicht erneuert. Ein ganz normaler Vorgang, so sieht man das in Osnabrück. Am Zentrum für Islamische Theologie in Münster bildet derselbe Funktionär nach wie vor künftige Islamlehrer mit aus. Für Institutsleiter Khorshid kein Problem und auch kein Kniefall vor dem einflussreichen Verband.
Wir haben ihn nicht als DİTİB-Funktionär eingestellt, sondern wir trennen diese Sphären völlig, wie bei anderen auch. Wir haben auch andere, die auch zu anderen Verbänden gehören. Auf der anderen Seite, was uns wichtig ist, dass diese Verbände auch mit ins Boot geholt werden. Großteil der Muslime, die in Moscheen gehen, gehen ja zu diesen Verbänden. Dass manchmal zu Konflikten kommt, und deshalb ist es schon manchmal etwas herausfordernd, aber wir brauchen diese Herausforderung.
Die zahlreichen Verflechtungen zwischen DİTİB und der türkischen Religionsbehörde Diyanet sind schon seit vielen Jahren bekannt. Man habe sie zu lange hingenommen, weil der politische Wunsch da war, zu kooperieren, kritisiert Rauf Ceylan.
Im Grunde genommen müsste man das sozusagen in Form von Konferenzen, in Form von Tagungen, in Form von irgendwelchen Debatten aufgreifen. Und jede Krise ist nochmal eine Chance, genau über solche Themen zu sprechen. Also wie realistisch ist das, dass sozusagen die TTIP autark wird, oder muss man andere Strukturen überlegen? Aber wenn nicht darüber gesprochen wird, dann können wir auch das Problem nicht lösen.
Das hessische Kultusministerium überprüft ebenfalls die Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Moscheeverband. Gutachter sollen klären, ob er noch ein geeigneter Partner für den Islamunterricht an hessischen Schulen ist. Der Religionspädagoge Harry Harun-Bär sieht die Debatte vor allem als Chance. Er spürt eine große Verunsicherung bei den Verbänden.
Ich habe ja sehr viele TTIP-Leute in meinen Seminaren sitzen, die gehören zu den Nachwuchskadern. Die sagen, wir beten um den Tag, an dem die alten Herren, die den Weg nicht freiräumen, endlich abdanken, damit wir aus unserer Organisation heraus mehr nach vorne anstatt nach hinten blicken. Also da ist eine starke Bewegung, auch ein innerer Druck in diesen Gemeinschaften.
Doch viele junge Muslime möchten Journalisten lieber nichts dazu sagen. So mancher schweigt sicherlich auch aus Sorge, die Islamdebatte dann noch weiter anzuheizen, als Nestbeschmutzer dazustehen oder seine Berufsaussichten zu verschlechtern. Zeynep Akyüz plädiert für einen differenzierteren Blick.
Also ich persönlich empfinde es so, dass diese Zugehörigkeit nicht automatisch mit sich bringt, dass man komplett alles vertritt, was in dieser Religionsgemeinschaft auch gesagt wird. Und deswegen finde ich es halt schwer, wenn man sagt, man möchte den Einfluss der Religionsgemeinschaft und nicht der DITIB auf die Religionslehre untersuchen, dann sollte man wirklich alle Religionsgemeinschaften und alle Religionslehre betrachten und nicht nur die, die sich der DITIB bekennen oder so.
Eine Schule in Osnabrück. Zurzeit schreibt Hüseyin Arabi noch an seiner Masterarbeit. Im kommenden Jahr beginnt sein Referendariat. Das Praxissemester an einer Grundschule hat er bereits hinter sich. Alles ist gut gelaufen.
Der Wunsch, Lehrer zu werden, hat sich dadurch bei mir nur vergrößert, sage ich mal so.
Hüseyin Arabi arbeitet nun manchmal als Vertretungslehrer. In 2 Jahren ist auch Zeynep Akyüz soweit. Sie fühlt sich noch ein bisschen hin und her gerissen, kann sich auch gut vorstellen, in die Wissenschaft zu gehen. Werden die künftigen, in Deutschland ausgebildeten Islamlehrer, Theologen und Sozialarbeiter tatsächlich in der Lage sein, einen aufgeklärten und weltoffenen Islam zu vermitteln? Rauf Ceylan ist optimistisch, was die Mehrheit der Studierenden angeht. Martina Blasberg-Kunke und Harry Harun-Bär sind es auch. Mohammed Khorshid zieht ebenfalls eine positive Bilanz.
Ich sehe mit meinen eigenen Augen auch diese Entwicklung bei den Studierenden. Insgesamt würde ich sagen, 2 Drittel, die öffnen sich viel stärker im Laufe des Studiums. 1 Drittel bleibt irgendwie in sich, beharrt auf seine Positionen. Manche sogar werden ein Stück konservativer auch. Sie kommen nicht zurecht mit der Wissenschaftlichkeit des Glaubens, also mit dieser Bandbreite an Argumente und Gegenargumente. Die suchen für sich klare Antworten.
Die islamische Theologie in Deutschland steht noch am Anfang. Wie erfolgreich sie sein wird, hängt unter anderem davon ab, inwieweit es ihr gelingt, sich als Wissenschaft zu etablieren. Und mit Blick etwa auf die christlichen Theologien, wissenschaftlichen Standards zu genügen. Entscheidend wird aber auch sein, inwieweit man in der Lage ist, sich mit den zentralen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Mit der Imam-Ausbildung etwa, dem Einfluss der großen muslimischen Verbände auf Forschung und Lehre und auch mit der Entwicklung des neuen Studiengangs Sozialer Arbeit.
Ich sehe bis heute eben keinen Diskurs. Also sowohl nicht bei den Verbänden selbst, als auch zwischen Verbänden und den Instituten und der Politik. Man hört nur hier und dort aus irgendwelchen Medien Berichterstattungen, wenn sich irgendjemand mal wieder zu Wort meldet, aber das reicht nicht aus.
Es wird noch eine gewisse Zeit dauern, bis die hier ausgebildeten Theologen ihre eigenen Akzente setzen werden. Harry Harun-Bär ist schon jetzt überzeugt. Die islamische Theologie ist dabei, eine ganz eigene Vielfalt zu entwickeln.
Es war in der islamischen Kulturgeschichte immer so, dass wenn der Islam in neue Gebiete vordrang, in denen er auch kulturell und ideologisch und auch politisch und rechtlich und so weiter Fuß gefasst hat, dass das zu einer starken Veränderung seines theologischen Profils geführt hat. Denken Sie etwa an Andalusien. Und von daher ist das, was hier in Deutschland entsteht, ja nicht nur spannend für Deutschland selber, sondern für die gesamte islamische Welt.
Weltoffen und aufgeklärt? Islamische Theologie in Deutschland. Sie hörten eine Sendung von Ita Niehaus. Technik Jörg Wanke, Produktion Rita Klostermann, Redaktion Klaus Röck. Sie finden diesen Beitrag ab sofort in der Mediathek über ndr.de/info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.